SWR aktuell Wirtschaft.
Und die kommt von Katharina Fortenbacher-Jahn.
Es sind außergewöhnliche Erfolge, auf die die Anteilseigner von BioNTech heute auf der Hauptversammlung schauen. Das Mainzer Unternehmen ist mit seiner erfolgreichen Corona-Impfstoffentwicklung zum internationalen Star geworden. Sabrina Fritz verfolgt die Hauptversammlung für uns. Wie gut ist denn die Stimmung?
Also die Aktionäre saßen ja vor ihren Bildschirmen. Insofern kann man sich nur vorstellen, dass die alle schon ein großes Lachen im Gesicht hatten, weil die Nachrichten ja wirklich sehr gut waren. Wer da war, war der Aufsichtsratsvorsitzende, der neue Finanzchef, auch der alte Finanzchef. Und denen sah man schon ein bisschen auch die Erschöpfung der letzten Monate an. Also gerade auch der Finanzchef, der so eine Doppelfunktion hatte. Also da war schon deutlich, dass man doch sehr, sehr viel gearbeitet hat. Der einzige, der wirklich sehr entspannt immer wirkte, war Ugo Sahin, der Gründer von BioNTech. Der wirkt wirklich immer, als ob er ja das alles im Griff hat.
Ja, wie sieht denn jetzt der Blick in die Zukunft aus? Wie viel weiteres Wachstum ist denn BioNTech zuzutrauen?
Ja, also Ugo Sahin hat wirklich eine weitere Erfolgsgeschichte eigentlich versprochen. Natürlich alles, was mit dem Corona-Impfstoff zusammenhängt. Man wird Milliarden weiter produzieren für die EU, aber auch für Asien. Man will in Singapur eine neue sozusagen Zentrale, einen Ableger schaffen, um dort auch den asiatischen Markt zu versorgen. Das sind alles Pläne. Und man will ja, und da kommt das Unternehmen ja auch einfach her, vor allem auch in der Krebstherapie weitere Erfolge vorweisen. Also es wird geforscht und expandiert, da gibt es gar kein Halten.
Ja, Impfen gegen Krebs, das ist natürlich ein großer Traum. Das weckt enorme Hoffnungen natürlich bei vielen Patienten, aber auch wirtschaftlich wäre das natürlich eine große Sache. Hat es da noch mehr Details dazu gegeben? Wie weit ist denn die Firma da? Welche Herausforderungen liegen da noch auf dem Weg zu einer Marktreife, zu einem Einsatz wirklich dann auch?
Ja, also es sind wohl 14 Produkte, die jetzt in klinischen Studien getestet werden. Und es geht vor allem um Hautkrebs und um Brustkrebs. Das sind diese beiden Krebsarten, wo man eben diese Studien jetzt auch verfolgt. Und ja, ich meine, das ist natürlich dann am Ende schon auch ein Fall für die Wissenschaft, die dann genau beurteilen kann, wie erfolgsversprechend sind die einzelnen Stufen. Aber Ugo Sahin sagte, man will eine Art Schmiede für die Abwehr für die Immuntherapie werden, weil er nochmal sagte, 80% aller Krankheiten ist das Immunsystem einfach irgendwie involviert und da hätte man eben jetzt das Know-how, um eben Krankheiten wie Krebs, aber auch andere Entzündungskrankheiten, Allergien dann auch bekämpfen zu können.
Also große Hoffnungen dafür die Zukunft. BioNTech zieht ja seit dem Börsengang in den USA im November auch Anleger in seinen Bann. Wie stark profitieren denn die Aktionäre vom bisherigen Erfolg von BioNTech?
Ja, noch gar nicht. Also eine Dividende gibt es nicht. Man hat eben gesagt, das Geld braucht man jetzt, um weiter zu expandieren, neue Anlagen zu bauen, Talente anzuwerben. Also das Geld wird jetzt erstmal investiert und das hat zumindest jetzt heute dem Aktienkurs auch nicht geschadet.
Sabrina Fritz hat die Hauptversammlung von BioNTech für uns beobachtet. Es ist genau ein Jahr her, da musste der langjährige Börsenliebling Wirecard einräumen. Sie sind nicht auffindbar, die 1,9 Milliarden Euro, für die die Prüfer dringend Nachweise einforderten. Der kurz vorher zurückgetretene Unternehmenschef Braun wird verhaftet. Im Fokus der Kritik steht daraufhin die Finanzmarktaufsicht BaFin, aber auch die Politik. Heute hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard seinen Bericht vorgelegt. Wer ist nun verantwortlich? Für unseren Kommentator Tobias Betz ist das sehr klar zu beantworten.
Nach 8 Monaten Untersuchungsausschuss bleibt die Frage der politischen Verantwortung. Und das ist eine ganz grundsätzliche Frage der politischen Kultur. Denn von Seiten der Regierung gibt es nicht ein Wort des Bedauerns. Machen wir uns nichts vor, das ist beschämend, aber eben die Realität. Schauen wir uns die Lage an. Der Fall Wirecard ist einer der größten Finanzskandale Deutschlands. 24 Milliarden Euro Schaden mindestens. Alles passiert vor den Augen der zuständigen Behörden, die ihren Aufgaben in keiner Weise zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden sind. Und deshalb gibt es sehr wohl einen politisch Verantwortlichen. Und das ist in diesem Finanzskandal der Bundesfinanzminister. Aber Olaf Scholz macht es sich einfach. Nicht zuständig, nicht involviert, eher in der Beobachterrolle. Dabei hätte er sehr wohl eingreifen können und müssen. Das Finanzministerium hat die Rechts- und die Fachaufsicht über die BaFin. Die BaFin, das ist die behördliche Finanzaufsicht in Deutschland. Und die hat grobe Fehleinschätzungen getroffen, hat Wirecard zeitweise sogar gestützt, Journalisten angezeigt, die Hinweise hatten. Es sind Fehler gemacht worden. Und das Haus Scholz trägt dafür die Verantwortung, dass der Prozess der Finanzaufsicht auch funktioniert. Und wenn er eben nicht funktioniert, dann könnte Scholz als Minister auch die Größe haben und den Mut beweisen, einzugestehen, hier sind Fehler passiert. Ehrliche Worte des Bedauerns. Die Gesellschaft verlangt da eigentlich gar nicht so viel. Ein Mea culpa, mein Fehler, reicht oft aus. Aber zu dieser Art der Fehlerkultur, der kritischen Selbstreflexion, ist Scholz anscheinend nicht bereit.
Der Kommentar von Tobias Betz. Jeder Kilometer Schiene ist ein Beitrag zum Klimaschutz. So sieht es die Bahn und hat heute vorgestellt, wie sie geschlossene Strecken wieder in Betrieb nehmen will. Die Allianz pro Schiene spricht von einem Comeback der Schiene nach Jahrzehnten des Schrumpfens.
5.400 Kilometer Schiene hat die Bahn alleine seit der Reform vor 27 Jahren stillgelegt. Aber auch schon davor, zum Beispiel in den 70er Jahren, habe es einen regelrechten Kahlschlag gegeben, kritisiert Martin Henke vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
Jeder Kilometer Schiene hat sich jahrzehntelang betriebswirtschaftlich rechnen müssen. Wenn Sie diese Logik an das Straßennetz angelegt hätten, dann hätten Sie die Hälfte der Straßen in Mecklenburg-Vorpommern wieder abreißen müssen. Insofern ist das der Grund, warum das Schienennetz geschrumpft ist und nicht eine mangelnde volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit.
Die Bahn bekommt jetzt aber eine ganz neue Rolle in Deutschland. Sie ist eine der Säulen des Klimaschutzes. Und das muss eben in diese Rechnung jetzt mit einbezogen werden. Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene.
Die Wachstumsziele der Zukunft sehen so aus, dass die Bundesregierung und die Eisenbahnbranche gemeinsam anpeilen, bis zum Jahr 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Mit der existierenden, geschrumpften Infrastruktur ist das schlichterdings nicht möglich.
Die Experten haben jetzt erstmal Vorschläge gesammelt, welche Strecken überhaupt in Frage kommen und dann geschaut, was sich daraus machen lässt. Insgesamt sind dabei rund 1300 Kilometer Schiene rausgekommen, bei denen Potenzial für eine Reaktivierung besteht. Allerdings sehen diese Strecken recht unterschiedlich aus, sagt der zuständige Bahnvorstand Jens Bergmann.
In Teilen ist die Infrastruktur noch vorhanden, aber wir haben natürlich auch ehemalige Strecken, die zum Beispiel zu Fahrradwegen umgebaut wurden.
20 Strecken will die Bahn im ersten Paket jetzt angreifen. Gesamtlänge rund 240 Kilometer, verteilt über fast alle Bundesländer. In Hessen, Thüringen und Sachsen gibt es aktuell noch keine konkreten Vorhaben. Es werde aber gesprochen, heißt es. Wichtig ist, es geht dabei um regionale Strecken. Welche davon bedient werden sollen, entscheiden hauptsächlich die Länder. Finanziert wird aber auch teilweise vom Bund. Das Problem dabei, um das Geld zu bekommen, muss man durch ein ziemlich kompliziertes Antragssystem und muss nachweisen, dass mit der Strecke auch Geld verdient werden kann. Eine Tatsache, die der grünen Verkehrspolitiker Matthias Gastel schon länger kritisiert.
Nur mit dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit fließt Geld für die Investitionen. Der Bund muss jetzt in die Pötte kommen.
Und das ist auch der Kern der Kritik von Martin Henke vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Er sagt auch, nur weil Straßen billiger zu bauen sind, sind sie noch lange nicht besser als eine Schienenstrecke.
Der Straßenverkehr verursacht in Deutschland jährlich über 140 Milliarden Euro externe Kosten. Dagegen ist das, was wir hier diskutieren, an Geld Peanuts.
Also, die Diskussion über neue Bahnstrecken läuft, ist aber noch ziemlich am Anfang. Und die diskutierten 240 Kilometer sind, um beim Wort zu bleiben, eher Peanuts. Angesichts der Tatsache, dass das Streckennetz momentan mehr als 30.000 Kilometer umfasst. Fakt ist aber, bis 2030 ist es so lange nicht mehr und die Ziele der Bundesregierung stehen. Die Zeit drängt also.
Der Bericht von Christopher Jennert aus Berlin. Und damit kommen wir zu unserem Börsenbericht und der beginnt mit einem Blick auf uns Verbraucher.
Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Konsumklimaindex stieg zum 5. Mal in Folge und fiel höher aus als erwartet. Der Indikator liegt mittlerweile wieder deutlich über dem Niveau, das er vor der Coronavirus-Krise erreicht hatte und zeigt an, dass viele Menschen wieder eher bereit sind, Geld auszugeben. Für Schwung an den europäischen Aktienmärkten konnte das heute allerdings kaum sorgen. Hier hielten sich die Anleger wieder zurück. So trat auch der Frankfurter Aktienmarkt nach einem schwachen Auftakt über weite Strecken auf der Stelle. Zum Schluss des Computerhandels notierte der deutsche Aktienindex aber etwas höher, bei 15.636 Punkten, das sind 33 mehr als gestern. Viele Investoren warten auf eine Rede des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell vor einem Kongressausschuss heute Abend. Darin dürfte er erneut das Bild einer robusten Konjunkturerholung und anziehender Inflation zeichnen, ohne aber eine Straffung der ultralockeren Geldpolitik anzudeuten. Die Fed betreibe derzeit das Spiel von Zuckerbrot und Peitsche, so ein Analyst, und das dürfte die Aktienmärkte auch in den kommenden Wochen in Schach halten. Im Mittelpunkt an der Frankfurter Börse stand heute das Papier des Kunststoffherstellers Covestro. Wegen der Rohstoffknappheit sind auch die Preise für Kunststoffe kräftig gestiegen. Analysten der Bank Morgan Stanley halten die Branche für unterbewertet. Daraufhin zog der Kurs von Covestro deutlich an und notierte zum Schluss knapp 5% höher als gestern. Klaus Ranejakisch, ARD Börsenstudio Frankfurt.